Ich bete. Vater, danke, dass du jetzt hier bist. Danke, dass du zu uns sprichst. Du bist groß, du bist mächtig und du liebst uns und du willst jedem Einzelnen begegnen. Du willst Beziehung zu uns. Und das möchten wir heute Morgen haben. Begegnung mit dir, Gemeinschaft mit dir. Sprich du, Herr. Amen. Da ist diese Frau und die geht ein ziemliches Risiko ein. Die geht das Risiko ein, weil sie gesehen hat, dass es da einen Gott gibt, der Dinge tut, die man so nicht einfach erklären kann. Und deswegen setzt sie am Ende ihr Leben aufs Spiel, um mit dem Feind, zu einem Vorteil zu verhelfen. Und weil sie sieht, was Gott mit Volk Israel getan hat, trifft sie auf der Basis dessen, was sie da sieht, die Entscheidung, die ihr Leben komplett verändern wird. Und was sie den Männern sagt, ist ungefähr sowas wie: Wir haben gesehen, was hier passiert ist in der Vergangenheit und mit euch wird man noch irgendwie klarkommen. Euch wird man noch irgendwie in die Schranken weisen können. Aber euer Gott, der überfordert uns und wir wissen genau, wir werden verlieren. Sie sieht das Wirken Gottes bei anderen Menschen und ändert deswegen ihren eigenen Kurs. Sie sieht die Wirksamkeit Gottes und ändert sich. Und das ist ja eigentlich das, was Jesus auch sagt, wenn er uns sagt, wir sollen Salz und Licht sein, dass wir solche Rahab-Momente für andere entstehen lassen, dass andere sehen können, wie Gott wirkt und aufgrund der Basis eine Entscheidung treffen, die sie verändert. Aber das scheint ein bisschen schwierig zu sein. Oder wie oft seid ihr von so Menschen wie einer Rahab angesprochen worden? Ich habe gesehen, was Gott in deinem Leben getan hat und deswegen drehe ich jetzt alles um. Wie oft passiert uns das? Nicht so häufig. Warum ist das so? Da ist ein Familienvater Mitte 40, hat ziemlich Stress im Job, muss das alles auf die Reihe kriegen und hat wenig Zeit für seine Kinder. In seiner Ehe läuft es auch nicht gut. Er muss den Kredit fürs Haus abbezahlen und dann erfährt er, dass seine Firma bis zum Jahresende Kurzarbeit anmelden wird. Da ist diese 30-jährige alleinerziehende Frau mit zwei kleinen Kindern, die Geld verdienen muss, damit sie über die Runden kommt und sich irgendwie zerreißt zwischen ihrem Job und dem, was ihre Kinder von ihr brauchen und eigentlich keine Zeit mehr für sich selbst hat, die fühlt sich einsam, alleingelassen. Und da ist die Anfang 20-jährige, die war immer gut in der Schule, 1er Abi, richtig gut im Studium, dann hat sie ihren ersten Job. Und innerhalb der ersten 6 Monate der Probezeit kriegt sie das Gespräch, dass das alles so nicht funktioniert und man sich wieder von ihr trennen wird. Und ihr ganzes Leben bricht zusammen. Sie steht vor dem Nichts und muss mit einem neuen Job anfangen. Können wir solchen Leuten glaubhaft erklären, aus eigener Erfahrung, dass Gott einen Unterschied macht? Dass Gott helfen kann? Können solche Menschen an unserem Leben sehen, dass Gott einen Unterschied macht? Oder brauchen wir selber ein bisschen Nachhilfe, um das für uns zu erleben, damit wir das zeigen können? Du kannst ganz schlecht vom Reiten schwärmen, wenn du auf einem toten Pferd sitzt. Wir müssen das selber erleben, damit andere das in unserem Leben sehen können. Wie kommen wir nun dazu, dass Gott wirkt in unserem Leben? Und Spoiler, es hat nichts damit zu tun, dass wir uns einfach ein bisschen mehr zusammenreißen und dass wir einfach mal entscheiden, jetzt unser Leben zu ändern. So funktioniert das nicht. Wie kann Gott nun in unserem Leben Wirkung entfalten? Ich möchte euch Psalm 26 lesen, weil ich glaube, dass wir dazu da ein paar Sachen lernen können. Psalm 26, ich lese nach der Hoffnung für alle. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder ein Handy, zieht das gern raus. Von David. Verschaffe mir Recht, Herr, denn ich bin unschuldig. Dir vertraue ich, nichts soll mich davon abbringen. Vor dir, Herr, kann ich nichts verbergen. Prüfe meine geheimsten Gedanken und Gefühle. Deine Liebe habe ich ständig vor Augen und deine Treue bestimmt mein Leben. Ich lasse mich nicht mit denen ein, die falsches Spiel treiben. Von Heuchlern halte ich mich fern. Wenn sich Verbrecher zusammentun, bin ich nicht dabei. Mit Gottlosen will ich nichts zu tun haben. Ich wasche meine Hände zum Zeichen meiner Unschuld. So darf ich mich deinem Altar nähern und ihn feierlich umschreiten. Dabei stimme ich ein Loblied an und erzähle von all deinen Wundern. Herr, dein Haus ist erfüllt von deiner Herrlichkeit. An diesem Ort hängt mein Herz. Bring mich nicht um wie die Sünder. Behandle mich nicht wie blutgierige Mörder. Wie viele Verbrechen haben sie auf dem Gewissen? Wie viel Bestechungsgeld ist durch ihre Hände gegangen? Aber ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Hab Erbarmen mit mir und erlöse mich. Jetzt stehe ich wieder auf sicherem Grund. Herr, vor deiner Gemeinde will ich dich dafür preisen. Ich denke, es gibt drei Sachen, die wir lernen können. Das erste ist, wie wir mit unseren Emotionen umgehen. Das zweite ist, wie wir Gott praktisch vertrauen können. Und das dritte ist, wie wir Gottes Gegenwart erleben. Der Umgang mit unseren Emotionen. Es ist ja falsch anzunehmen, dass wenn man Christ wird, das Leben glatt läuft, dass alles gut ist, dass es keine Schwierigkeiten mehr gibt, weil Gott einfach alles beseitigt. Und das war auch schon eine Wahrheit zur Zeit, als Jesus gelebt hat. Es gibt da die Situation, als Jesus mit den drei Jüngern auf dem Berg war, Johannes, Jakobus und Petrus, sind auf diesen Berg gegangen, um zu beten, und auf einmal verändert sich alles. Steht in der Bibel, wie so ein Schleier wird es von ihren Augen genommen und sie sehen Jesus, wie er wirklich ist. Und das überwältigt sie, das nimmt sie voll mit. Die können gar nicht mehr anders als staunen, das ist unfassbar schön. Und das führt dazu, dass sie sagen, hey komm, lass uns Hütten hier bauen, dass wir hier bleiben können. Wir wollen, dass sich das nicht mehr verändert. Alles, was war, ist egal, lass uns jetzt hier bleiben. Das ist so ein bisschen Ausblick auf das, was eine echte Begegnung mit Gott machen kann. Das Problem ist nur, diese Begegnung ist nicht von Dauer. Jesus führt sie wieder den Berg runter und dann kommen sie an bei den anderen Jüngern, die zurückgeblieben sind. Und da hört man schon von ferne dieses wilde Diskutieren und sie kommen wieder mitten im Alltag an, so richtig gegen die Wand gelaufen. Was passiert war, die restlichen Jünger hatten so einen Vater mit so einem schwierigen, kranken Kind. Und normalerweise haben sie alles geheilt, was so zu ihnen gekommen ist, aber das ging nicht. Das hat nicht funktioniert. Irgendwie hat ihr Glaube nicht ausgereicht. Und das hat zu Diskussionen geführt. Und dann sind sie wieder da, mitten im Alltag, mitten im Tumult und stehen da drin. Und sie kommen von diesem Berg, von dieser Begegnung mit Gott und knallen wieder voll in die Realität. Die Realität von Tod, von Krankheit, von bösen Mächten, von Dingen, die wir nicht kontrollieren können. Gottes Reich kommt, aber es ist eben noch nicht vollständig da. Und das ist unsere Realität. Der Teufel ist besiegt, aber er hat eben immer noch Macht. Mia Friesen, die von der Outbreak Band, hat das mal in der Predigt gesagt, hat das mal verglichen mit einem Boxkampf. Im Boxen kann man auf zwei Arten gewinnen, nach Punkten oder mit K.O. Und sie sagt, das ist wie so ein Kampf, der ist schon nach Punkten gewonnen. Es ist schon klar, wer am Ende da aus dem Ring geht und wessen Hand nach oben gezogen wird. Aber es gibt eben noch so ein, zwei Runden, die geboxt werden müssen. Und da kann man noch so ein paar Treffer einstecken. Das, worum es geht, ist durchzuhalten und nicht auf den Boden zu gehen. Und das zeichnet irgendwie so unsere Realität aus. Unser Leben läuft nicht glatt. Es gibt Ängste, es gibt Sorgen, es gibt Dinge, die schiefgehen, es gibt Verletzungen, es gibt komische andere Menschen, es gibt Streit, es gibt Stress, Ärger. Und damit sind Emotionen verbunden. Und die Frage ist, was wir damit machen. Tim Keller, ein amerikanischer Pastor, ist schon gestorben, leider viel zu früh, sagt, es gibt drei Arten, damit umzugehen. Und er sagt, der dritte Weg ist das, worauf es eigentlich ankommt. Er sagt, der erste Weg, wie wir mit unseren Emotionen umgehen, ist so dieser religiöse Ansatz. So wie altgedienten Christen haben eigentlich oft so den Eindruck, dass man mit starken Gefühlen vorsichtig sein muss. Die lässt man nicht so sehr raus. Und das kann man daran sehen, ich weiß nicht, wenn wir uns die Psalmen angucken, da gibt es ganz viele Spruchkarten, die oft so Psalmworte zitieren. Aber habt ihr schon mal sowas auf einer Karte gesehen wie, denn du bist der Gott, der meine Zuflucht ist. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig durchs Leben gehen, bedrängt von meinem Feind? Das schreibt keiner auf eine Karte. Das stecken wir uns nicht gegenseitig zu. Darüber wollen wir eigentlich nicht reden, dass uns sowas fertig macht. Aber es steht da drin. Es war Psalm 43, Vers 2. Der Grund ist, dass für diese Idee hier hinter ist irgendwie, dass wir der Meinung sind, wir sind dafür verantwortlich, dass wir Gottes Aufmerksamkeit bekommen. Und dass wir seine Unterstützung bekommen, dafür müssen wir im richtigen Licht dastehen. Wir müssen irgendwie würdig sein dafür, dass Gott sich mit uns abgibt. Und dann verdrängen wir das, was wirklich in uns rumort. Und wir geben nicht zu, was da wirklich in unserem Herzen ist. Das Problem ist, das geht ja davon nicht weg, das, was uns beschäftigt. Peter Scacero schreibt, die meisten Menschen in den Kirchen sind nett und anständig. Nur wenige explodieren vor Wut. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Die meisten, so wie ich, unterdrücken diese schwierigen Gefühle und vertrauen darauf, dass Gott unsere edlen Bemühungen honoriert. Das Ergebnis ist, dass sie auf sanfte Weise durchsickern. Beispielsweise durch passiv-aggressives Verhalten, wie zu spät kommen, sarkastische Bemerkungen, einen fiesen Tonfall oder Schweigen. Wir verdrängen unsere Gefühle. Und dann sagt Tim Keller, gibt es den zweiten Ansatz, das ist das, was unserer Gesellschaft passiert, das ist das komplette Gegenteil. Unsere Gesellschaft sagt, deine Gefühle bestimmen deine Identität. Deine Gefühle sagen was darüber aus, wer du wirklich bist. Das ist dein wirkliches Sein, dein wirkliches Ich. Und du hast das volle Recht, das alles rauszulassen. Und vor allen Dingen hast du das Recht, dass jeder das wahrnimmt und jeder Rücksicht nimmt auf deine Gefühle. Man muss ja heute aufpassen, was man wie sagt in öffentlichen Diskussionen, wem man damit verletzt und wem man auf die Füße tritt, weil eben jeder ein Recht hat auf seine Gefühle. Und weil es nicht irgendwas ist, sondern weil ihn das vom Grunde her ausmacht. Das sind die Gegensätze, die altgediente religiöse Sicht, wir verstecken das alles und das, was unsere Gesellschaft sagt, das Gegenteil, deine Gefühle bestimmen dich, du kannst das rauslassen. Und dann sagt Keller, gibt es eben diesen dritten Weg und das ist das, was wir hier sehen. Diese unangenehmen Sachen spielen in dem Psalm eine Rolle. Die werden da ausgebreitet, aber es geht eben nicht darum, das allen anderen zu erklären und unsere Identität davon bestimmen zu lassen, sondern Psalmen sind am Ende Gebete. Der Psalmist betet seine Gefühle vor Gott. Er verarbeitet in der Gegenwart Gottes das, was ihn beschäftigt, das, was ihn wirklich ausmacht, das, was ihn umtreibt. Nochmal Peter Scacero. Wir reißen uns zusammen, um den schwächeren Gliedern des Leibes und der Welt zu zeigen, dass unser Glaube fest und stark ist. Emotional gesunder Glaube hingegen gibt Folgendes zu. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, was Gott gerade tut. Ich bin verletzt. Ich bin wütend. Das ist ein Mysterium, ich verstehe das nicht. Ich bin gerade sehr traurig. O Gott, warum hast du mich verlassen? Wir bereiten unsere Gefühle nicht, der Psalmist bereitet seine Gefühle nicht vor Menschen aus, um Beachtung zu bekommen, sondern er geht damit zu Gott. Und er erklärt ihm, was ihn beschäftigt. John Ortberg hat mal gesagt, Christen sollten eigentlich so ein bisschen sein wie anonyme Alkoholiker. Was er damit sagen will, ist, wir sind ein Kreis von nicht perfekten Menschen. Und wir müssen nicht so tun, als hätten wir alles unter Kontrolle, sondern wir können eigentlich offen darüber reden, was nicht funktioniert. Und genauso einen ähnlichen Ansatz haben die Psalmisten, die wir in der Bibel lesen können. Sie haben eine Beziehung zu Gott und in der Beziehung ist es möglich, über das zu reden, was sie wirklich beschäftigt. Und das stellt ihren Glauben nicht in Frage, sondern es ist Teil ihres Glaubens, dass sie mit Gott darüber reden können, was das Problem ist. Und das sehen wir hier auch in unserem Psalm 26. David ist vollkommen fertig. Der Psalm fängt damit an, verschaffe mir Recht, Herr, denn ich bin unschuldig. Hier steht nicht, ich bin sündfrei, es geht um einen spezifischen Fall. Er wird beschuldigt davon, das lesen wir weiter unten in Vers 4 und 5, dass er sich mit den falschen Leuten abgibt, dass er korrupt ist, dass seine Herrschaft nicht richtig funktioniert, dass er als König nicht gut unterwegs ist. Und das wühlt ihn auf und das macht ihn fertig. Wen würde das nicht fertig machen? Und er bringt es vor Gott. Und er rechnet damit, dass Gott was tut. Und es ist ja auch so, dass Gott uns mit diesen Gefühlen geschaffen hat. Warum sollten wir die unterdrücken? Gott selbst hat Gefühle. Der Punkt ist nur, dass aus diesen Gefühlen nicht irgendwelche Handlungen entstehen sollen, die nicht gut sind. Und deswegen ist der Weg, den David hier wählt, richtig, diese Gefühle nicht zu unterdrücken, sondern der Gegenwart Gottes zu verarbeiten und Gott zu erklären, was uns beschäftigt. Ich habe Angst, weil ich nicht wertgeschätzt bin. Ich bekomme nicht die Aufmerksamkeit, die ich mir wünsche. Ich habe den Eindruck, ich bin nicht wertvoll. Ich schäme mich, Gott. Ich habe ja Mist gebaut und das macht mich vollkommen fertig. Kannst du mich noch zu überhaupt irgendwas gebrauchen? Ich bin machtlos, ich fühle mich ungerecht behandelt, das macht mich wütend. David geht diesen Weg und bringt das vor Gott und erlebt Veränderungen. In Vers 12 schreibt er, jetzt stehe ich wieder auf sicherem Grund. Herr, vor deiner Gemeinde will ich dich preisen. Er sagt nicht, du hast alles geändert und hast denen das Maul gestopft und keiner redet mehr über mich. Sondern er sagt, meine Sicht auf die Situation hat sich geändert. Die reden immer noch über mich. Aber ich kann anders damit umgehen. Das Interessante ist, dass David hier nicht um Besserung für die Situation an sich bittet, sondern er bringt das, was ihn beschäftigt, vor Gott und will erleben, dass Gott das verändert, seine eigene Sicht auf die Situation. Und das ist vielleicht die Lektion hier, dass wir in unseren Gebeten mit Gott über den Worst Case reden, über den schlimmsten anzunehmenden Fall. Wir stolpern ja oft in Gebete rein und haben so eine Idee, was Gott tun müsste. Gott, bewahre mich hier und hier, tu das und das und das ist das gerade, was in meinem Leben passiert und ich hätte gern, dass du das gut machst. Was wäre, wenn wir Gott sagen, ich habe Angst, dass das und das eintritt? Ich mache mir Sorgen, dass wenn du nicht eingreifst, dass dann eine bestimmte Sache passiert und alles wegbricht und ich weiß dann nicht, was ich tun soll. Echte Entspannung kann ja nur dann eintreten, echter Friede kann ja nur dann kommen, wenn wir auf den Ernstfall vorbereitet sind. Wenn wir nur darum beten, dass Gott den Ernstfall nicht eintreten lässt, dann werden wir immer in der Erwartung leben, dass er vielleicht doch nicht so handelt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann wird uns die Sorge darum umtreiben. Echter Friede entsteht doch nur dann, wenn uns klar ist, dass selbst wenn der Ernstfall eintritt, Gott da ist. Es ist immer ganz gut, das selber auszuprobieren, was man predigt. Und wir hatten neulich diesen Fall, dass eins unserer Kinder Probleme hatte und wir nicht direkt eingreifen konnten. Und die Frage war, was bete ich jetzt? Um Bewahrung? Dass ich das Richtige tue? Ich konnte nichts tun. Und dann kam mir der Gedanke, was ist, wenn ich Gott einfach mal erkläre, was gerade mit mir los ist? David schreibt in einem anderen Psalm, einem Psalm weiter, Psalm 27, 3 und 4, selbst wenn eine ganze Armee gegen mich aufmarschiert, fürchte ich mich nicht. Auch wenn sie einen Krieg gegen mich beginnen, bleibe ich ruhig und zuversichtlich. Um eines habe ich den Herrn gebeten, das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Haus des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie gut der Herr es mit mir meint. Still nachdenken im heiligen Zelt. Vertraue auf den Herrn, sei mutig, sei stark und mutig. Vertraue auf den Herrn. David sagt das hier nochmal, ich habe um eins gebeten. Ich will in seiner Gegenwart sein. Ich habe ihm das alles hingelegt, aber es ist nicht so wichtig, wie er handelt. Es ist einfach nur wichtig, dass ich weiß, er kümmert sich. Und selbst wenn der schlimmste anzunehmende Fall eintritt, wenn diese Armee wirklich loszieht, habe ich das mit Gott besprochen. Und ich weiß, dass er nicht untätig ist. Als Christ machen wir uns keine Sorgen, richtig? Das ist ja das, was die Bibel fordert. Falsch. Christen haben Sorgen und bringen sie zu Gott. Das ist das, was Jesus sagt. Werft die Sorgen auf mich. Das ist es ja das, um was es geht. Und wir können nicht sagen, ich mache mir einfach keine Sorgen mehr. Das funktioniert nicht. Ein Zeichen von christlicher Reife ist es eben nicht, keine Sorgen zu haben, sondern wie man damit umgeht. Und das ist auch das, was Menschen von außen lernen können. Es ist ja in uns drin, diese Gefühle, die damit verbunden sind, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wenn wir merken, wir haben doch keine Kontrolle. Wenn wir merken, die Dinge laufen in eine andere Richtung. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst werden, was das mit uns macht, weil wir dann anders handeln können, weil wir uns dann anders Hilfe suchen können. Unsere Emotionen vor Gott bringen. Unsere Emotionen beten. Der erste Punkt. Der zweite Punkt, praktisches Vertrauen. Es ist ja eigentlich unlogisch, sich Sorgen zu machen. Nehmen wir mal an, wir glauben, dass es Gott gibt und dass Gott diese Welt geschaffen hat, dann hat er die ultimative Kontrolle über alles. Warum sollte ich mir um irgendwas Sorgen machen? Er ist der Schöpfer, er hat alles gemacht. Er macht so und die Dinge ändern sich so, wie er sich das vorstellt. Warum sollte ich mir Sorgen machen? Und trotzdem machen wir das. Warum? Weil wir nicht glauben können, dass Gott groß genug ist. Weil wir nicht glauben können, dass Gott gut ist. Weil wir nicht glauben können, dass Gott sich wirklich für mich und mein spezifisches Problem interessiert. Dass das groß genug ist, dass es ihn beschäftigt. Weil wir nicht glauben, dass Gott wirklich weiß, was ich brauche. Dass er wirklich weiß, was jetzt richtig für mich wäre. Oder weil wir nicht glauben können, dass wir Gottes Hilfe verdient haben. Der eigentliche Hintergrund für unsere Sorgen ist Sünde und das, was sie eigentlich meint. Wir vertrauen Gott nicht vollständig. Es gibt da andere Dinge, die im Zentrum stehen, neben Gott oder Gottes Platz einnehmen und die uns wichtig sind. Von denen wir glauben, dass wir davon Halt bekommen und die uns so wichtig sehen, dass wenn die in Gefahr sind, dann haben wir ein Problem. Ich fürchte, dass mir etwas genommen wird, was an irgendeiner Stelle doch wichtiger ist als Gott. Und dass Gott das nicht so sieht wie ich, dass das wichtig für mich ist. Dorothy Sayers ist eigentlich eine Krimi-Autorin, eine britische, die hat sich aber auch mit ihrem Glauben beschäftigt. Die hat mal gesagt, Sünde ist eine tiefe innere Verrenkung der Seele. Das ist ein bisschen eine schwierige Übersetzung des Englischen. Sie sagt eigentlich, Sin is a deep interior dislocation of the soul. Dislocation heißt, da ist irgendwas nicht mehr an dem Platz, wo es sein sollte. Unsere Seele ist irgendwie verrückt. Da ist nicht mehr Gott im Zentrum, sondern was anderes hat Gottes Platz eingenommen. Und wenn was anderes Gottes Platz einnimmt, dann wird das zu Gott. Gott hat uns so geschaffen, dass wir in Beziehung zu ihm stehen. Und es gibt in uns einen Platz, den er einnehmen möchte. Das ist dieser Link. Und das ist diese Sehnsucht, die alle Menschen spüren, auch Menschen, die keine Christen sind, die irgendwie nach dem Sinn des Lebens suchen. Irgendwas muss es doch geben, was uns antreibt. Irgendwas muss doch wichtig sein. Und das stellen wir an die Stelle und es, wenn da nicht Gott ist, sondern was anderes, dann wird das eben zu Gott. Wir verlieben uns in etwas anderes und das wird so wichtig für uns, weil es eben definiert, wer wir sind, was wir sind und was uns ausmacht. Und das kann alles Mögliche sein und das ist für jeden was anderes und vielleicht sind es auch mehrere Faktoren. Das können Beziehungen sein, der Umgang mit Menschen, das Miteinander, das können eine spezifische Beziehung zu irgendjemandem sein, irgendjemanden, der uns extrem wichtig geworden ist. Das kann Macht sein, das kann Anerkennung sein, weil wir uns wertvoll fühlen, wenn wir gesehen werden, Kontrolle. Oder das Gefühl, gebraucht zu werden. Und es versteckt sich noch in einem guten Gewand. Ich helfe ja anderen, aber dadurch bekomme ich Anerkennung. Unabhängigkeit, Erfolg, mein Aussehen, meine rhetorischen Fähigkeiten, meine Art zu verhandeln, was auch immer. Das sind Dinge, die stellen wir dann gar nicht mehr in Frage. Wir verlassen uns darauf. Wir verlassen uns darauf, dass wir gewisse Fähigkeiten haben, gewisse Ausstattung haben, mit denen wir handeln können und die uns aus allem so rausziehen, was so an Problemen kommen kann. Und wir fühlen uns gut damit. George MacDonald ist ein schottischer Schriftsteller und Pastor gewesen, der schreibt, alles, wovon du dich im Notfall nicht trennen kannst, ist ein Herrscher. Alles, wovon du dich im Notfall nicht trennen kannst, ist ein Herrscher. Und Tim Keller, bei was würdest du sagen, wenn Gott mir das antut, wenn Gott das geschehen lässt, dann möchte ich mit Gott nichts mehr zu tun haben. Das ist so dieses, wenn Gott das zulässt, dann kann er nicht Gott sein. Was sind diese Punkte in unserem Leben? Das ist ein relativ einfacher Test, um rauszufinden, was da in uns auf dem Podest steht. Was ist das? Eine Person? der es nicht gut geht und wir sagen, Gott, die kannst du nicht sterben lassen? Eine Beziehung, die zerbricht oder zerbrechen könnte, an der wir krampfhaft festhalten? Erfolg, der ausbleibt? Unser Job? Unser Ansehen? Was treibt dich an? Was ist der Hintergrund für deine Sorgen? Dass du die Kontrolle verlierst, dass du nicht gebraucht wirst, dass plötzlich dein Konto leer ist, dass niemand mehr zu dir aufblickt, dass alle sehen, dass du gar nicht so viel weißt, wie du glaubst zu wissen, dass du nicht recht hast, dass keiner was mehr mit dir zu tun haben will, Isolation. Was treibt dich an? Ich erlebe auf der Arbeit gerade ziemlichen Segen. Ich habe jetzt zum zweiten Mal ein Team übernommen und das hat sich innerhalb von Wochen komplett gedreht. Das letzte Team, innerhalb von 3 Wochen haben wir, man kann Output in so Teams messen, hat sich der Output von dem, bevor ich kam, verdreifacht. Das hat nur ganz begrenzt mit mir zu tun. Das ist Segen. Da sind verschiedene Sachen gleichzeitig passiert, die eigentlich hätten gar nicht gleichzeitig passieren können. Das ist Segen. Aber das wird eben mit mir in Verbindung gebracht an einigen Stellen und das findet nicht jeder gut. Und man fragt sich dann auch, wie kann das sein und läuft das alles so richtig? Und ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit meinem Chef und dann hat er am Ende des Gesprächs gesagt, na, es gibt da noch eine Sache, sollten wir noch mal drüber reden. Und da hat er meine Art zu führen in Frage gestellt und gesagt, Markus, eigentlich scheint es so, als so die Leute, mit denen du zu tun hast, du bist nicht kritisch genug, du müsstest eigentlich mehr Dampf machen. Und wir haben verschiedene Sachen diskutiert und ich habe ihm das auch deutlich gemacht, dass ich das anders sehe und er wurde dann auch ziemlich kleinlaut und ich dachte, es wäre rum nach dem Gespräch. Und dann bin ich fertig mit dem Gespräch und mache wieder meine Sachen und merke, meine Gedanken kreisen immer noch um diese Sache. Meine Gedanken kreisen immer noch um diese eine Bemerkung. Und ich habe mich gefragt, warum? Und dann habe ich mich immer mehr da reingesteigert. Ich konnte da nicht loslassen. Ich habe dann gearbeitet und dann auf der Heimfahrt kam das wieder und ich habe mich gefragt, warum beschäftigt mich das, diese Aussage? Und ich habe dann genau das gemacht, was David auch gemacht hat. Ich bin zu Gott, ich habe gesagt, ich weiß noch nicht mal, warum ich das jetzt fertig mache. Ich weiß nur, es macht mich gerade total fertig. In meinem Kopf sind alle möglichen Szenarien, was passieren könnte, mit wem redet er noch drüber und sonst irgendwas. Warum macht mich das fertig, Herr? Und dann kam mir der Gedanke, Markus, geht es vielleicht hier gar nicht um die anderen Leute, sondern geht es vielleicht um dich? Geht es vielleicht darum, wie du gesehen wirst? Geht es vielleicht um deinen vermeintlichen Erfolg? Um die Steine, die dir in den Weg gelegt werden können? Um was geht es denn hier, Markus? Und es hat sich nichts geändert. Und ich habe das so ähnlich erlebt wie David. Die Situation war immer noch die gleiche, aber ich konnte es abgeben. Und ich bin ins Bett gegangen und ich war relativ entspannt. Am nächsten Morgen im Auto, auf dem Weg nach Frankfurt, kamen diese Gedanken wieder. Ich habe gedacht, Gott, also so richtig los wäre ich es noch nicht. Vielleicht kannst du mir noch irgendeine Hoffnung, so einen kleinen Hoffnungsblick geben, bitte. Ich hatte am Tag mehrere Gespräche, ich glaube, es waren 4 Gespräche mit Leuten, die alle in die ähnliche Richtung gehen und die mir echt Mut gemacht haben. Es gibt so ein Lied, Gracefully Broken. Wenn Gott uns bricht, dann macht er das gnädig. Wenn Gott an uns arbeitet, dann zerbricht er uns nicht. Aber er arbeitet an uns und das ist eben schmerzhaft. Wir sind alle Sünder. Wir haben alle Themen, die uns beschäftigen. Es gibt bei allen in unserem Leben Dinge, die eben an der Seite von Gott stehen, einen Platz, wo eigentlich nur Gott stehen sollte. Das ist die Natur der Menschen. Das ist die Natur, seit wir den Sündenfall erlebt haben. Keiner von uns ist da ausgenommen. Es ist nur bei jedem was anderes. Einigen fällt es schwer zu glauben, dass Gott wirklich alle Sünden vergeben kann. Weil damit ja unsere eigenen Bemühungen, ein moralisch super Leben zu führen, plötzlich umsonst sind. Was, wenn das gar nichts wert ist, wenn ich mir hier Mühe gebe, mich zusammenreiße, meine Gefühle unter Kontrolle habe, nicht wütend bin, nicht komisch bin, sondern so ein perfekter Christ bin, wenn das plötzlich nichts wert ist? Wenn ich dafür keine Anerkennung bei Gott bekomme. Das ist es, worum es bei Vertrauen geht, Gott ins Zentrum zu stellen. All die anderen Dinge in Frage stellen zu lassen. Und in manchen Situationen sind Prüfungen genau das, dass Gott Dinge in Frage stellt, die wir gar nicht gemerkt haben, einen Platz eingenommen haben, der eigentlich nur Gott gebührt. David sagt das in Vers 1, dir vertraue ich, nichts soll mich von dir abbringen. Darum geht's. Das zu erkennen, was da im Weg steht und Gott daran arbeiten zu lassen. Und das ist nochmal wichtig, wir machen das nicht selber. Wir können nicht uns einfach vornehmen, ich will das nicht mehr im Mittelpunkt stehen haben. So einfach ist es nicht. Es braucht Gottes Arbeiten. Und die meisten Dinge, die da stehen, die sind ja auch nicht schlecht, das ist das Perfide. Es geht nur darum, dass sie nicht an dem richtigen Platz stehen. Die ersten zwei Punkte, Emotionen, wie gehen wir damit um? Was ist mit dem Worst Case? Der zweite Punkt, Vertrauen und Gott an den richtigen Platz setzen, beziehungsweise die Dinge, die im Wege stehen. Und das dritte, Gottes Gegenwart erleben. David schreibt hier in Vers 6 und 8, ich wasche meine Hände zum Zeichen meiner Unschuld, so darf ich mich deinem Altar nähern und ihn feierlich umschreiten. Dabei stimme ich ein Loblied an und erzähle von all deinen Wundern. Herr, dein Haus ist erfüllt von deiner Herrlichkeit, an diesem Ort hängt mein Herz. David sucht die Gegenwart Gottes. David sucht die Begegnung mit Gott. Und er lobt Gott, und zwar aus dem Grund, um sich seine Größe neu bewusst zu machen. Er ruft sich das, was er erlebt hat, mit ihm in Erinnerung. Deine Wunder. Und dann erlebt er die Herrlichkeit Gottes, so ähnlich wie die drei Jünger das auf dem Berg erlebt haben. Er kann wirklich sehen, was hinter Gott steht. Und für manche von uns ist das eine sehr emotionale Angelegenheit, so eine Begegnung mit Gott. Aber das kann auch ein ganz rationales Gespräch sein. Wenn uns Dinge klar werden und Gott auf die Art und Weise redet. Wichtig ist, dass wir uns dieser Gegenwart Gottes aussetzen und dabei diese Größe und das Handeln Gottes in Erinnerung rufen, weil uns das helfen kann, mit dem Verlust klarzukommen, den die anderen Götter in unserem Leben verursachen, wenn sie vom Thron gestoßen werden. Und nur in der Gegenwart Gottes passiert Veränderung. Die Frage ist, welche Beziehung wir zu Gott haben. Lieben wir Gott für das, was er ist, oder für das, was er tut? Lieben wir für Gott für das, was er handelt, was er uns gibt, was er verändert, oder einfach für die Person, die er ist? Ich habe zwei jüngere Brüder, die haben beide keine Kinder. Das hat dann dazu geführt, dass sie ihren Status als Onkel ausgenutzt haben, um meinen Kindern Gutes zu tun. Unseren Kindern Gutes zu tun. Das heißt, wenn sie gekommen sind, haben sie immer irgendwas mitgebracht, coole Sachen. Der eine hat es insbesondere übertrieben. Und es ist halt Eltern schwierig, wenn die Onkels dann kommen und begrüßt werden, Onkel, hast du uns was mitgebracht? Als die Kinder noch klein waren, das ist heute noch ein bisschen anders, aber hast du uns was mitgebracht? Wann das die erste Frage an der Tür war? Das willst du eigentlich nicht, das ist kein gutes Verhalten, oder? Und das ist manchmal auch die Frage, wie wir mit Gott beten. Ist das das Erste in unserem Gespräch? Gott, hast du mir was mitgebracht? Hast du was für mich? Ich habe da dieses Problem. Kannst du da angreifen? Wie funktioniert unsere Beziehung zu Gott? Benutzen wir Gott? Gebrauchen wir ihn als Mittel, um das durchzusetzen, was uns wichtig ist? Oder dienen wir Gott? Und Dienst heißt, alles hinten anzustellen. Wenn ich diene, bin ich derjenige, der gibt. Meine Brüder haben dann eine Lösung gefunden. Die haben immer, wenn sie gekommen sind, die Geschenke nicht gleich mitgebracht, sondern sie sind im Auto geblieben und die hat man erst später reingeholt. So hat man erstmal diese Begegnung gehabt und konnte sich auf den Onkel freuen. Das hat ein bisschen was geholfen. Und meine Frage ist, kann es sein, dass manche Verzögerung in unserem Leben sowas ist wie die Geschenke, die noch im Auto liegen? Dass Gott nämlich Beziehungen mit uns haben will und unser Problem gerade mal noch nicht löst, weil er erstmal will, dass wir uns auf die Person einlassen, die er ist. Weil er erstmal Begegnung mit uns haben möchte und die Gebetserhörung später kommt. Das ist das, was David hier macht. Er sagt, ich habe nicht weiter gebetet und ihm alles erklärt, was mich umtreibt und welcher Idiot jetzt wieder irgendwas gesagt hat über meinen Führungsstil als König, sondern er hat gesagt, ich habe mich gereinigt, sodass ich in den Tempel konnte und ich bin dir begegnet, Gott. Und ich habe dich gelobt und ich habe diese Sachen rausgeholt, die ich schon mit dir erlebt habe. Ich habe dir gedient. Ich habe dich gepriesen. Und ich habe Gemeinschaft mit dir gehabt und erlebt, wer du bist und wie du bist. Und erst danach, ganz am Ende des Psalms, schreibt er, dass sich in ihm was verändert, weil vorher diese Begegnung kommt. Die Gegenwart Gottes. Und das wollen wir jetzt auch gleich tun, wenn wir Abendmahl feiern, dass wir Gott begegnen, dass wir uns auf ihn einlassen, dass wir uns öffnen für diese Begegnung mit Gott und ihn Gott sein lassen und ihn nicht überhäufen mit dem, was uns gerade beschäftigt, sondern darauf vertrauen, dass er sich darum schon noch kümmern wird. Aber jetzt an erste Stelle stellen, diese Begegnung, diese Gemeinschaft, diese Beziehung zu einem anderen Wesen, was uns geschaffen hat in einer Art und Weise, die eigentlich aus Beziehung bestehen sollte. Und dazu möchten wir euch einladen. Ich bete. Vater, ich danke dir, dass du Beziehung mit uns möchtest. Ich danke dir, dass du uns so geschaffen hast und dass, auch wenn wir es manchmal versauen und andere Sachen scheinbar wichtiger sind als du, dass du uns nicht aufgibst, sondern dass du uns nachgehst, dass du uns veränderst. Und du musst uns oft brechen und Dinge zerstören, die wichtig in unserem Kopf geworden sind, aber du tust das auf eine Art und Weise, die liebevoll ist, und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass Veränderung in meinem Leben möglich ist und dass du nicht aufhörst, an mir zu arbeiten und dass du das liebevoll machst. Herr, und ich bitte dich, dass du das hier für jeden tust und dass wir eine Gemeinschaft werden, die das nach außen ausstrahlt, dass wir in unserem Umfeld diese Rahab-Momente auslösen, einfach durch die Art und Weise, wie Menschen sehen, wie du in unserem Leben handelst. Nicht, weil wir gute Reden schwingen oder überzeugend sind, sondern einfach, weil zu sehen ist, dass in unserem Leben was anders ist. Herr, ich bitte dich um Durchbruch in unserem Leben, persönlich in unserem Leben, im Leben als Gemeinde, sodass das ausstrahlen kann und dass sich in diesem Ort Gladen macht, was verändert, Herr, dass Menschen dich kennenlernen, dass hier was neu wird. Herr, wir wollen erleben, wie du durchbrichst. Und jetzt wollen wir Gemeinschaft mit dir haben und dir begegnen. Danke, dass du uns dazu einlädst, Herr. Amen.